Das Sechserl von der Josefstadt. Meine Anfangszeit am Theater war nicht zu begreifen. Im ersten halben Jahr am Renaissance-Theater dachte ich, wenn das überall so ist, wenn ich überall so unglaublich schamlos belästigt, verfolgt, bedrängt, bedroht werde, dann will ich lieber schnell wieder weg. Ich war ein junges Mädchen, neugierig, wissbegierig, wollte Menschen kennenlernen, etwas erleben, entdecken. Von mir wollten sie nur das eine, meine Unschuld, es war grauenhaft. Die meisten Männer wollten mich so weit bringen, dass ich mit ihnen ins Bett gehe. Sie lauerten mir auf, sie überfielen mich, sie betatschten mich, sie rissen die Garderobetür auf, um mich nackt zu sehen, meinen ersten Ohrenkuss. Ich wusste nicht einmal, dass es das gab und war entsetzt, als mir einer plötzlich die Zunge ins Ohr steckte. Einer wollte mich aus dem 14. Stock eines Hochhauses werfen, weil ich ihm nicht meine Jungfernschaft geben wollte. Ich stand gewissermaßen völlig daneben und wusste überhaupt nicht, was vor sich ging. Zu meiner grenzenlosen Verwirrung kam, dass ich mich dann noch in einer dieser Schauspieler verliebte und mit ihm ein bisschen herumschmuste. Na, mehr wollte ich nicht, es war schnell vorbei. Im Theater sollte sich die Lage ein paar Jahre später normalisieren. Im Film hingegen nicht. Dort blieb es lange Zeit genauso. Aber dann war es schon zu spät. Zu welchem Zeitpunkt ich wusste, dass ich Schauspielerin sein will? Gar nie. Es ergab sich. Ins Theater in der Josefstadt kam ich durch Gandolf, Gandhi Buschbeck, den späteren Direktor des Salzburger Landestheaters und Sohn von Erhard Buschbeck, dem berühmten Dramaturgen an der Burg. Es war 46, wieder in der Herrengasse. Dieses Mal war ich mit Ernst unterwegs. Du, Ernest, sagt der Gandhi, in der Josefstadt suchen sie eine 14-Jährige. Geh hin, wie du jetzt bist. Die nehmen dich garantiert. Ich sah zu der Zeit noch immer wie eine Gammlerin aus, wirkte aber offenbar sehr jung. In die Josefstadt, naja, das ist doch was, dachte ich. Also ging ich hin. Sie ließen mich lange warten, bis ich zum Vorsprechen kam. Einstudiert hatte ich ausschließlich alte Rollen, also Frauen mit 40, höchstens 30 Jahren. Ob ich auch für eine 14-Jährige taugen würde, hätte man daraus vermutlich nicht erkennen können. Aber so weit kam es erst gar nicht. Ich trug meine Keilschuhe und als sie mich zum Vorsprechen holten, kam einer der Theaterleute auf die Idee, ich sollte die Schuhe ausziehen. So saß ich barfuß und unterhielt mich mit Rudolf Steinböck, dem Direktor des Theaters. Es folgte eine mehr oder minder belanglose Unterhaltung und das war mein Vorsprechen. Ich hatte die Rolle. Das fixe Engagement bekam ich 46 über Alfred Ibach, den geschäftsführenden Direktor der Josefstadt. In der Nacht. Wie so oft damals beschworen mich alle, ich müsse auf mich aufpassen. Ibach sei ein alter Vernascher, der gern junge Mädchen verführt. Das gelang ihm mit Sicherheit oft genug, denn er hatte viel Charme. Ibach war ein hochintelligenter Dramaturg, in seiner Haltung sehr demokratisch und ich schätzte ihn später sehr. Am Abend sollte ich zur Vorstellung und danach zu ihm, um den Vertrag zu unterschreiben. Ich fürchtete mich überhaupt nicht, denn ich hatte bereits schon viel Routine darin, Männer abzuwehren, ohne dass sie böse mit mir waren, sondern sich sogar freuten. Es glückte mir auch bei ihm. Wir hatten ein sehr, sehr langes Gespräch. Mit Heimgehen war es allerdings nichts. Also bot er mir an, ich könnte am Divan in seinem Direktionszimmer schlafen. In der Früh schlich ich mich heimlich aus dem Haus und hoffte, dass mich niemand sehen würde. Mein Ruf war sowieso schon schlecht genug. Nach Ibachs Tod reinigte man übrigens sein Büro und den Divan. Das gute Stück war voll mit Klammern, Haarnadeln, Kämmen, alles, was die Damen auf der Besetzungscouch liegen ließen. Bei uns war nichts. Er mochte mich trotzdem. Auf Ibach gründete sich meine Namensänderung. Ich war eine Mann zu viel. In dem Stück spielte neben mir Gerhard Riedmann, also schlug Ibach Mann Gold statt Goldmann vor. Ich war einverstanden und es blieb dabei. So hatte ich nach dem Renaissance-Theater mein zweites Debüt in der Josefstadt und sofort einen Batzen Erfolg, war von heute auf morgen fast berühmt. Zwischen 21 und 25 schlief ich pro Nacht durchschnittlich 4 Stunden. Tagsüber probte ich, abends spielte ich, nachts trieb ich mich in Beiseln und Bars herum. Außer Helmut hatten die Freunde, mit denen ich mich privat umgab, nichts mit dem Theater zu tun. Mit den Kollegen verbrachte ich nette Abende nach den Aufführungen. Aber für mich war das uninteressant. Untersuchte ich schnell das Weite. Ich lernte viele Schauspielergrößen kennen, wurde aber nie mit ihnen richtig warm. Es waren ältere Kollegen und weil ich so ein kleiner Teufel war und mich nicht anpassen wollte, wollten sie auch mit mir nichts zu tun haben. Ich schwärmte meine Beiseln aus, wo niemand von den Josefstadt-Menschen sich blicken ließ. Das Leben war so wichtig. Wir machten wahnsinnige Sachen. Sex gehörte nicht dazu, denn das Sexeln mit der großen Goschen hatte in Wahrheit ein ausgesprochen verkrampftes Verhältnis zum anderen Geschlecht. Ich war froh, wenn ich einen Freund hatte, dann ließen mich die anderen in Ruhe, dachte ich. Aber selbst wenn ich mich verliebte, ließ ich niemanden an mich heran. Ich blieb meist 2, 2,5 Jahre mit einem zusammen. Irgendwann hatte ich genug und lief weg. Ich wollte mich nicht binden, weil ich im Beruf etwas werden wollte. Erst danach dachte ich, kann ich eine Beziehung eingehen. Darum keine Bindung. Als ich mit 18 Ernstl Haas kennenlernte, war das für mich genauso eine verkrampfte Angelegenheit. Er sah mich zum ersten Mal, als mich mein Vater dick vermummt als alte Frau zum Hochhaus in die Herrengasse brachte. Ich bemerkte ihn nicht, aber irgendwie lernten wir uns dort kennen. Die Damen kochten im Hof, eine davon war übrigens Susi Nicoletti, die eine gute Freundin wurde, über die ich später widerwillen ans Reinhardt-Seminar kam. Die Liebe kam ein paar Wochen später, als ich vom Hochhaus weg zu ihm zog in die Blechturmgasse. Dort lebte er mit seiner Mutter. Ernstl war sehr weich, sehr lieb und kam mir sehr gescheit vor. Er sah aus wie David von Michelangelo. In Wien waren wir als Pärchenstadt bekannt. Der Ernstl hatte ein Fahrrad, ich saß auf der Stange auf einem Polster und las aus einem Buch laut vor. So fuhren wir durch die Gegend. Trotz meiner Extrovertiertheit und Abenteuerlust, die ich zur Schau stellte, war ich verschlossen. Ernstl war wirklich lieb und versuchte, mich aus meiner Verschlossenheit zu befreien. Es gelang ihm in Maßen. Aber die Vorstellung, mit ihm ins Bett zu gehen, war ganz schlimm. Es war sogar so schlimm, dass ein Kollege in der Josefstadt, Kurt Nachmann, sich der Sache annahm und auf mich einredete. Du musst dich öffnen, Anne, du darfst dich nicht verschließen, sagte er. Und ich kam mir noch mehr vor wie ein kleines Kind. Bäume fangen an zu blühen, lauter so Zeug, sagte er. Das beeindruckte mich schließlich doch und ein paar Monate später gelang es Ernstl tatsächlich, mich zu öffnen. Er war 24, ich 19. Wir waren ein halbes Jahr zusammen. Die Entjungferung war schrecklich. Mir tat alles weh. Das Ganze war ein furchtbarer Schock. Meine Mutter fürchtete sich sehr, weil ich so abenteuerlustig war und in jedes Auto stieg, selbst wenn ich den Fahrer überhaupt nicht kannte. Aber ich musste doch das Leben kennenlernen und hatte überhaupt keine Angst. Dadurch schlitterte ich natürlich in Situationen, die oft nicht lustig waren. Es gab viele Kämpfe, aber irgendwie kam ich immer wieder davon. Ich wurde nie gegen meinen Willen zu etwas gezwungen. Ich fürchtete mich nicht, weil ich sehr, sehr stark war und betrunken machen konnte mich auch keiner so schnell. Hatte ich getrunken, war ich sowieso grauenhaft und schlug zu. Wollte mir ein Mann nahe kommen, zog ich die Schuhe aus, haute ihm eine auf den Schädel und schon war es erledigt. Von wegen zärtlich oder Zuneigung, null. Genau das Gegenteil war der Fall. Mir konnte nichts passieren. Ich trank täglich meine Gespritzen, wenn ich Vorstellung hatte nach dem Theater, sonst begann ich um 5 Uhr nachmittags. Ich hatte 83 Vorstellungen im Jahr, also trank ich nur nach dem Theater. Es war sicher kein guter Wein. Die Weine waren nicht schwer, aber ich hatte einige Gewalträusche, bei denen ich nicht mehr wusste, wo ich war und schließlich vor der Haustür aufwachte. Die Hausbewohner ermahnten mich, Ernie, Sie müssen doch mehr aufpassen. Na ja, sagte ich und trank weiter. Die meiste Zeit schlief ich in der Badewanne, denn immer wenn ich heimkam, hatte ich das Bedürfnis zu baden. Dort döste ich ein und am nächsten Tag ging ich dann von der Wanne zur Probe. Ich hatte einen enorm schlechten Ruf. Ich war ein böses Mädchen, denn ich scherte mich um nichts. Ich ging allein ins Maxim, es war wunderschön. In der Nacht sang ich ein Lied ins Mikro. Das erfuhr der Direktor der Josefstadt und ich wurde gerügt. Ich könnte keinen Nachtberuf ausüben, das sei verboten. Ich war meiner Zeit voraus. Nach dem Krieg keine Büstenhalter zu tragen, war ja wohl das Letzte. Brustwarzen durftest du keine sehen, weil das war ordinär. Ich trug nie einen. Damals nicht und heute genauso wenig. Dieses Gestänge machte mich wahnsinnig, es beengte mich seit jeher. Ich konnte diese ganzen engen Kleidungsstücke überhaupt nicht aushalten. Die Fetzen reichten mir beim Spielen. Mehr ging wirklich nicht. Ein einziges Mal kaufte ich mir einen BH, das nannte sich französischer Büstenhalter. Da war vorne ein Loch und da sah man die Brustwarzen erst recht wieder. Das führte natürlich zu Komplikationen. Ernie, das geht nicht, dass du auf der Bühne auftrittst und jeder deine Brustwarzen sieht, murrten die Kolleginnen. Sie ließen ein Mieder für mich machen, keine Träger, aber um die Taille fürchterlich eng. In Frauen in New York spielten nur Frauen, kein Mann tritt darin auf. Ich war natürlich die Geliebte vom physisch abwesenden Ehemann, das Biest, das die Ehe zerstört. Und es gab eine Szene, in der ich baden musste. Das wurde so inszeniert. Die Badewanne stand auf der Bühne, war voll mit Wasser, ich drinnen badend. Ins Wasser streute man Milchpulver, das wir von den Amerikanern bekommen hatten. Echte Milch durften wir nicht verwenden, aber auch so waren meine Kurven nicht zu sehen. Man sah wirklich nichts. Trotzdem sorgte die Badewanne für eine Riesenaufregung. Männer kamen angeblich alleine ohne ihre Frauen und rissen sich um die Karten am Balkon. Da saßen sie dann gafft mit dem Operngucker von oben hinunter, um meine Brustwarzen zu sehen. Na, ich war ja doch geübt im Verstecken, schlitterte im Wasser hin und her und gab doch nichts von mir preis. Frau New York führten wir mehr als 100 Mal auf. Die Vorstellungen waren bums, die ausverkauft. Wahrscheinlich wegen mir und der Wanne. Die Karten verkauften wir doppelt so gut wie sonst. Zuerst kamen die Ehemänner mit ihren Frauen, ein zweites Mal ohne sie. In dem Stück spielte die Tochter des Kollegen mit. Ihr Engagement war nicht von Dauer, denn als die Lehrer des Mädchens das Stück sahen, musste sie aufhören. Es war ihr nicht gestattet, dass sie der Badewannenszene beiwohnte. Das war noch nicht alles. Der Theaterarzt ging nach der Aufführung zur Direktion und wollte wissen, ob ich schwanger sei. So viel man wisse, nein, antwortete Franz Stoß. Tja, dann kann die Frau aber nicht in der Wanne liegen, denn sie hat ja auch ihre Tage und da darf sie nicht ins Wasser. So wurde beschlossen, wenn ich meine Tage hatte, durfte ich nicht ins Wasser und ich musste die Szene anders spielen, eben ohne Badewanne. Daraufhin riefen die Besucher Stoß an und beschwerten sich, dass die Aufführung ein Betrug sei, weil man ja wisse, dass die Mangold ins Wasser gehe und warum jetzt plötzlich nicht mehr. Stoß war sehr peinlich, aber er musste es sagen. Ja, es gibt Tage meiner Frau, da darf sie nicht ins Wasser.